Forensic Investigations, der Podcast. Herzlich willkommen zu Forensic Investigations, der Podcast. Hier erhaltet ihr regelmäßig neue Episoden zu Themen rund um forensische Sonderuntersuchungen, Wirtschaftskriminalität und Compliance. Mein Name ist Patrick Schneider. Ich bin Certified Fraud Examiner und unterstütze Unternehmen bei der Durchführung von internen Sonderuntersuchungen sowie der Verbesserung ihrer internen Kontrollsysteme und der Compliance-Kultur. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Forensic Investigations, der Podcast. In der heutigen Folge geht es um ein wichtiges Thema, nämlich das Rückgrat jeder Investigation, und zwar die Dokumentation. Tja, Dokumentation ist erstmal langweilig und für viele Leute nicht gerade das Lieblingsthema oder die Lieblingsbeschäftigung bei einem Projekt. Aber gerade in der Forensik ist das etwas, was über den Erfolg oder den Misserfolg eines Projekts entscheiden kann. Stell dir vor, du hast einen komplexen Sicherheitsvorfall untersucht und eine Investigation durchgeführt. Du hast Logdaten analysiert, Systeme forensisch gesichert, deine Hypothesen überprüft, E-Mails gelesen, noch und nöcher. Und am Ende fehlt was Entscheidendes, nämlich eine saubere, nachvollziehbare Dokumentation. Ohne diese Dokumentation ist jetzt die Arbeit, die du gemacht hast, nicht mehr reproduzierbar. Und was noch viel schlimmer ist, sie ist jetzt angreifbar. Das gilt auch intern, aber vor allen Dingen dann vor Gericht oder vor einem Schiedsgericht. Die Dokumentation ist also nicht lästiger Anhang, sondern das Rückgrat jeder Investigation. Sie ist das, was bleibt, wenn jetzt der Vorfall vorbei ist und die Investigation abgeschlossen ist. Ja, was ist eigentlich eine gute Dokumentation? Wie geht man da vor? Ich kann empfehlen, zwei goldene Regeln zu befolgen, wenn es um die Dokumentation geht. Und zwar erstens, setze dein Projekt so auf, dass auch ein neuer Kollege, der jetzt neu ins Projekt reinkommt, jederzeit in der Lage ist, mit ganz wenig Vorbereitung das Projekt weiterzuführen. Ja, das bedeutet also keine Abkürzungen, keine Gedankensprünge oder Dinge, die jetzt nur in deinem Kopf passiert sind, von denen du weißt, dass du sie gemacht hast. Man sollte so dokumentieren, dass jemand ohne Kontext versteht, was passiert ist und das auch reproduzieren kann. In Klammern, bilde dir nicht ein, dass du dir alles merken kannst, was du in deiner Investigation gemacht hast. Du kannst es nicht. In einem halben Jahr oder in einem Jahr kann plötzlich die Investigation nochmal hochgezogen werden, weil der ganze Fall vielleicht vor einem Gericht gelandet ist oder jemand sagt, hey, wir zweifeln übrigens die Qualität deiner Arbeit an. Und da kommt dann Regel Nummer 2 zum Tragen, und zwar sollte man so dokumentieren, als ob der Bericht vor Gericht verwendet werden wird. Ja, also dokumentiere deinen Fall von vornherein so, mit der Vorstellung, dass du später vor Gericht sitzt als Experte und deinen Bericht in einem Kreuzverhör verteidigen musst. Und das kann auch passieren. Und dann zählt jedes Detail und jede Lücke und jede Ungenauigkeit kann einem auf die Füße fallen. Und seien es auch nur kleine Schlampigkeiten, ja, wo man dann sagt, ja gut, das hat jetzt keinen Einfluss auf den Gesamtsachverhalt. Möglicherweise nicht. Aber es gilt ja immer diese Regel, wenn man im Kleinen nicht sorgfältig war, vielleicht war man im Großen auch nicht sorgfältig. Also die gesamte Glaubwürdigkeit steht und fällt damit, ob man eben gut dokumentiert hat und in der Lage ist, anhand der Dokumentation seine Arbeitsschritte Stück für Stück zu erklären. Was macht jetzt eigentlich eine gute Dokumentation aus? Was gehört in eine gute Dokumentation? Für mich beginnt die gute Dokumentation damit, dass man Gesprächsprotokolle führt, und zwar ab dem allerersten Gespräch. Natürlich skribbelt man ein bisschen mit, aber das sollte schon einen Mindeststandard erfüllen. Ich muss wissen, wann war das Gespräch? Wer hat daran teilgenommen und was wurde besprochen, was waren die Aufgaben und wer sollte sie erledigen, bis wann. Das ist der erste Punkt, an dem ich einen Fehler machen kann oder wo ich sagen kann, ich weiß gar nicht mehr so genau, was besprochen wurde. Das ist auch gut, damit das gesamte Team weiß, wo es lang geht und was jetzt so die nächsten Schritte sind. Beziehungsweise das Team weiß, was besprochen wurde in einem Steering Committee beispielsweise. So, wenn klar ist, das Projekt geht los und wir dürfen arbeiten, lege ich als allererstes erstmal ein Ablagesystem für das Team an. Und dazu gehört eine vernünftige Ordnerstruktur, wo ich weiß, okay, ich habe einen Ordner für administrative Sachen, da kommen dann so Dinge rein wie mein Projektplan, eine To-Do-Liste, aber auch ein Ordner für die ganzen Verträge, also Engagement-Letter, möglicherweise ein Auftragsdatenverarbeitungsvertrag, NDAs oder sowas. Solche Dinge können dort rein. Dann gibt es weitere Ordner in der übergeordneten Struktur, einen dafür für die Daten, die ich erhalten habe, einen weiteren für Unterlagen, die ich erhalten habe. Dann brauche ich noch einen für meine tatsächliche Analyse, Und man sollte tunlichst darauf achten, dass nicht in den Ordnern, wo die Dokumente gespeichert werden, die man erhalten hat, auch gearbeitet wird. Das gibt ein einziges Chaos. Das ist vor allen Dingen, wenn man im größeren Team arbeitet, nachher eine Katastrophe. Das heißt, es muss klar sein, manche Ordner, da wird nur geschaut und rausgezogen und in anderen wird dann gearbeitet. Und das bedeutet auch, dass man bestimmte Dateien vielleicht auch 3-mal oder 4-mal oder 5-mal vielleicht auch in seinem Ordnersystem hat, weil sie eben von verschiedenen Leuten bearbeitet werden. Da kommen wir zu einem Punkt, was das Ablagesystem angeht, und der heißt Ordnung halten. Es kann schnell vorkommen, dass man sich der Datenflut nicht gewachsen fühlt und dann erstmal sagt, erstmal alles rein. Wir schmeißen erstmal alles in diesen Ordner. Aufräumen können wir später. Nein, können wir nicht. Wenn niemand dahinterher ist, und das ist ein Job, der ist nicht sexy, das ist nervig. Aber man muss drauf achten. Man muss Ordnung halten. Vor allen Dingen, wenn man mit mehreren arbeitet. Es gibt ja Genies, die in ihrem Chaos ein System haben, aber das funktioniert auch nur so lange, wie diese Genies alleine arbeiten. Wir arbeiten in der forensischen Sonderuntersuchung also mal mindestens zu zweit. Ich kenne das eigentlich gar nicht, dass jemand sowas ganz alleine macht. Möglicherweise, wenn es wirklich nur um so eine Beratung geht oder einzelne Bestandteile, also ein Experte kommt mal nur für ein Interview dazu oder so, dann vielleicht. Aber ansonsten arbeitet man immer in Teams mindestens mit zwei Personen. So viel zur Dokumentation im Ablagesystem. Dann gibt es weitere Dokumentationen, die ich führen muss, nämlich wenn ich Dokumente anfordere von meinen Mandanten, dann sollte ich das notieren. Wann habe ich was angefordert? Wann habe ich die Unterlagen erhalten? Fehlt noch was? Musste man nochmal nachhaken? Das wird in einer Excel-Tabelle geführt. Es gibt aber auch andere Tools, die man nutzen kann. Man sollte es nicht zu kompliziert machen. Man sollte Dinge nehmen, die funktionieren für einen selber und für das Team. Dann habe ich genauso einen Evidence-Tracker, das ist so ähnlich. Da schreibe ich ihm rein, welche Daten habe ich erhalten. Also wann habe ich eine Festplatte erhalten? Von welcher Person habe ich welche Daten erhalten? Also von welchem Custodian habe ich die E-Mail-Daten vollständig, die Chat-Daten, habe Festplatten, Handy-Daten. Das soll alles dokumentiert werden. Ich muss nur dafür sorgen, wenn ich das Projekt leite oder manage, dass die Dokumentation auch in diesem Technikbereich da ist. Dann, es geht dann noch weiter runter, dass ich auch sage, okay, ich brauche dann auch zu jeder Festplatte oder jedem Computer auch ein sogenanntes Chain of Custody Dokument. Das ist also ein Formular, das wird fortlaufend geführt und immer wenn eine Festplatte von einer Person zur nächsten geht oder von einem Ort zum nächsten wandert, wird aufgeschrieben, wer wann was übergeben hat. Das wird unterschrieben und so kann ich eben eine Kette aufzeigen. Das ist eine Form der Dokumentation, die nachher dafür sorgt, dass niemand sagen kann, also zwischen dem 14. und dem 20. März ist irgendwann diese Festplatte anscheinend in ihren Besitz gelangt. Wir wissen aber nicht, wer ihnen was wann übergeben hat. Und es könnte ja sein, dass in diesem Zeitraum dazwischen damit irgendjemand Schindluder getrieben hat und die Daten sind korrumpiert. Das ist was man vermeiden möchte. Und grundsätzlich möchte man nicht nur den Vorwurf vermeiden, sondern tatsächlich vermeiden, dass jemand an den Daten rumfummelt. Und daher muss ich genau dokumentieren, wer wann diese Daten hatte. Dann, das habe ich gerade vergessen zu sagen, aber neben den Protokollen für Gespräche mit externen oder den Mandanten gehören genauso, dass ich die internen Teamcalls dokumentiere. Das muss jetzt nicht super sophisticated sein, aber man sollte ein paar ordentliche Notizen ablegen und dafür sorgen, dass da auch eine Struktur drin ist und dass man im Nachgang sehen kann, okay, was wurde denn vor 2 Wochen besprochen? Das ist auch in einem längeren Projekt einfach nötig, damit Leute, die mal im Urlaub sind oder vielleicht in Elternzeit sind oder krank sind, dass sie wiederkommen können und sich anschauen können, okay, was wurde eigentlich besprochen. Wenn wir im Bereich Projektmanagement sind, brauche ich eine To-Do-Liste. Das ist auch eine Form der Dokumentation. Das ist vermutlich eher intern für mich, damit ich sehen kann, was ist eigentlich schon gemacht und was fehlt noch. Und das ist tatsächlich eher so eine Art Dump, wo man sagt, okay, alles, was einem noch an Aufgaben einfällt, auch wenn das mal so Dinge sind, wo man weiß, das darf ich nicht vergessen, einfach erstmal da rein und dann darauf achten, dass es nicht verloren geht, indem man es in diese Liste einpflegt. Andere Kollegen, die ich kennengelernt habe im Beratungsumfeld, die haben auf Kanban-Boards geschworen. Wieder andere haben immer mit offenen Punktelisten gearbeitet. Ich nenne das auch meistens offene Punkteliste. Ich mache das auch gerne. Allerdings reicht diese in der Regel nicht, sondern man braucht immer noch einen Projektplan, wo man dann die großen Workstreams festhält und vielleicht sogar in einem Gantt-Chart zeigt, wo, wann, was ungefähr gemacht wird. Das ist eine Sache, da muss man ein bisschen drauf achten. Man sollte den Projektplan natürlich aufsetzen und auch pflegen. Aber bei Aktualisierung sollte man ein bisschen darauf achten, dass ich auch Versionierungen benutze. Dass ich nicht nachher so einen Projektplan habe, der einfach quasi dem folgt, wie es dann gelaufen ist, sondern dass ich auch sehe, an welchen Stellen haben wir doch nochmal einen anderen Weg eingeschlagen. Kann sich als nützlich erweisen, wenn ich nochmal weiß, wie wir eigentlich angefangen haben mit dem Projektplan. Wenn wir jetzt zur tatsächlichen Analysearbeit gehen, ist es aus meiner Sicht unumgänglich, dass man eine Art Review-Tracker aufsetzt. Das heißt, ich muss wissen, was wurde sich in den Daten angeguckt und wer hat das gemacht und was ist ungefähr bei rumgekommen. Natürlich soll ich dann nicht alle Findings auflisten, das kommt an einer anderen Stelle, aber ich muss allein schon, um mich zu koordinieren, wissen, wer hat denn jetzt geschaut, ob sich Custodian 1 E-Mails an seine Gmail-Adresse geschickt hat. Wer hat diese Suche angelegt und wer hat diese Suche durchgeführt und wann? Das hilft, um nicht immer dieselben Arbeiten doppelt zu machen und so weiter. Aber das kann mir auch einen kleinen Überblick darüber geben, wie mein Projektfortschritt ungefähr ist in diesem Review-Bereich. Dann gilt es, wenn ich dann tagge und reviewe, dass diese, wenn ich dann sage, ich habe ein Finding, ich habe was responsive oder sogar als hot gekennzeichnet, je nachdem, wie man es nennen will, dann sollte man sich die Zeit nehmen, in dem Kommentarfeld auch ausführlich zu beschreiben, warum das jetzt meiner Ansicht nach ein interessantes Dokument ist. Und das ist was, was viele Leute eben nicht vernünftig machen. Die schreiben dann da ein Wort rein oder sogar gar nichts. Und dann ist dieser Tag nicht wertlos, aber auf jeden Fall ist es ein Bärendienst an denjenigen, der nachher hingehen muss und ein Second-Level-Review machen muss oder aus diesen Findings irgendwie ein Memo oder Report formulieren muss. Ja, weil die Person muss dann erstmal schauen, okay, warum wurde das jetzt getaggt? Was ist hier in diesem möglicherweise ellenlangen Dokument oder in diesem E-Mail-Thread, was ist jetzt hier eigentlich so die Essenz? Und dann liest er sich das alles nochmal durch, bevor derjenige dann entscheiden kann, ob das jetzt für dieses Memo oder für den Report überhaupt verwendet werden kann oder sollte. So, und wenn man schon dabei ist und sagt, wir haben bestimmte Tags und haben uns auf Tags geeinigt, um es einfacher zu machen für alle Leute, die noch da kommen, ist es hilfreich, je nachdem wie groß das Projekt ist, dass ich eine sogenannte Review-Guideline aufsetze. Also da steht zum Beispiel die Hypothesen drin, da steht auch eine Beschreibung drin der Hintergründe. Möglicherweise muss ich auch ein bisschen Informationen geben zum Geschäftsgegenstand und zu der Art, wie ein bestimmter Betrug möglicherweise abgelaufen sein könnte. Wenn es denn sehr kompliziert ist, möglicherweise gibt es technische Einzelheiten, die den Leuten, die jetzt reviewen, nicht klar sind. Und da schreibe ich dann auch rein, unter welchen Bedingungen welche Tags angewendet werden. Und wann ich ein Dokument responsive tagge, wann ich es als for further review tagge oder als relevant zum Beispiel. Und schlussendlich empfiehlt es sich auch am Ende oder vielleicht auch schon zwischendurch beim Projekt, bestimmte wichtige E-Mails, die ich im Laufe des Projekts geschrieben habe oder empfangen habe, abzulegen auch. Und ganz bewusst eine Ablage für E-Mails zu schaffen. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn ich dann nach einem Jahr oder zwei feststelle, oh, jetzt sind die ganzen E-Mails sind schon archiviert worden oder was und jetzt kann ich die nicht finden, dann muss ich aufs IT-Team zugehen und mir die nochmal holen lassen. Es ist besser, wenn ich mir das Wichtigste in dem Moment, wo ich weiß, das ist eine wichtige E-Mail, wenn ich mir die dann auch ablege. Es gibt andere, die sogar alles ablegen, was mit dem Projekt jemals ausgetauscht wurde, aber ja, es gibt eben super viele E-Mails, die eben nicht relevant sind in dem Zusammenhang oder wo Sachen abgesprochen werden, die einfach uninteressant sind und nichts mit der Dokumentation zu tun haben und einen auch nicht weiterbringen werden. Das ist jetzt mal so der Hauptpart der Dokumentation, die ich für wichtig erachte. Es gibt bestimmt auch noch Teile der Dokumentation, die ich jetzt nicht genannt habe und die andere unheimlich wichtig finden. Kleiner Call to Action, wenn ich jetzt hier was ganz Wichtiges aus eurer Sicht vergessen habe, schreibt mir gerne einen Kommentar. Oder erklärt einfach, warum ihr meint, dass bestimmte Dokumentationen schwachsinnig sind, die ich jetzt hier genannt habe. Ich bin offen für Anregungen und Kritik. Ich habe absichtlich natürlich den Report, den Abschlussbericht hier nicht genannt. Das ist natürlich der wichtigste Teil der Dokumentation. Allerdings wollte ich hier mal alles nennen, was eben manchmal als Beiwerk betrachtet wird oder wo man sagt, ja, das ist so Fleißarbeit. Das ist auch Fleißarbeit. Aber sie ist Teil der forensischen Arbeit und sie schützt dich und dein Team und im Zweifel auch den Mandanten. Meine beiden Regeln nochmal in Kurzform. Dokumentiere so, dass ein Kollege jederzeit übernehmen kann und dokumentiere so, als ob du damit rechnest, bald vor Gericht zu stehen. Ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit deinen Kollegen und deinem Netzwerk. Hinterlass mir auch gerne eine Bewertung und bei Anregungen und Kritik Und Ideen für weitere Folgen kannst du mir gerne eine Nachricht bei LinkedIn schreiben oder eine auf dem Blog hinterlassen. Und immer dran denken, nur was dokumentiert ist, ist auch passiert.